Also, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich bin wirklich gerne heute nach Chemnitz gekommen und für mich ist es eine totale Ehre, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Das ist mir wichtig, mal am Anfang zu sagen. Unter anderem aus dem Grund, das habe ich gerade schon erwähnt, weil ich Unternehmer unwahrscheinlich schätze. Und weil ich glaube, dass die Unternehmer das Land auf den Schultern tragen. Das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen groß und vielleicht fühlen sie sich auch gar nicht danach, gerade jetzt. Und trotzdem glaube ich, dass wir als Unternehmer sehr stark im Kern dessen sind, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat. Und deswegen habe ich diesen ersten Vortrag jetzt auch unter die Überschrift gestellt: Mein Job begeistert mich, ich bin gerne Unternehmer. Das habe ich nicht nur auf mich bezogen, sondern das habe ich auf Sie bezogen. Und das ist einfach mal vielleicht so ein positives Glaubensstatement, dass wir in den Raum stellen, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, als Sie heute Morgen hierher gefahren sind, ob Sie gerade so in einem Zustand der Begeisterung sind oder vielleicht mehr in einem Zustand, wo Sie unter viel Druck stehen und wo Dinge nicht so gut laufen, wie sie laufen sollen. Also wie auch immer, ich glaube, dass wir als Unternehmer wirklich Grund zur Begeisterung haben. Und deswegen möchte ich im ersten Teil einfach mal versuchen, uns zu ermutigen und etwas zu inspirieren. Ich komme, das haben wir besprochen, aus dem Bayerischen Wald, bin in einer großen Familie aufgewachsen. Ich habe 7 Geschwister, also wir sind 8 Kinder, ich bin das zweitälteste. Meine Eltern waren auch Unternehmer, so mittelständische Unternehmer, es gab über Jahrzehnte einen Automobilbetrieb. Als ich so Teenager war und die Zahl meiner Geschwister immer mehr wurde, war mir das damals unwahrscheinlich peinlich, weil wir hatten als Familie längst die Grenze dessen gesprengt, was heute würde man sagen politisch korrekt ist. Ne? Meine Eltern waren begeistert über jedes Kind und ich war ziemlich schockiert über jedes Geschwisterchen, das kam. Und damals passierte etwas. Das kam sowieso zusammen mit einer Phase von sehr starker Rebellion von meiner Seite gegenüber dem Glauben meiner Eltern und gegenüber der Familie an sich. Und damals passierte etwas, das erst später ich realisiert habe, dass ich innerlich wie aus der Familie ausgestiegen bin. Einige Jahre später wurde mir das dann bewusst. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich muss mal mit euch reden. Wisst ihr noch damals, als ich so rebellisch war? Und natürlich wussten sie es noch. Ne? Ich habe ihnen ja genug Kopfzerbrechen zerbreitet. Und ich sagte dann, mir ist klar geworden, obwohl die Spannungen zu dem Zeitpunkt längst beseitigt waren, mir ist klar geworden, dass ich damals wie innerlich aus der Familie ausgestiegen bin. Und ich möchte euch nochmal ganz bewusst um Entschuldigung bitten, erstens. Und zweitens auch ganz bewusst wieder in die Familie eintreten. Und das habe ich gemacht und das hat wie in mir etwas freigesetzt. Und heute genießen wir das, wenn wir als Familie zusammen sind. Ich liebe meine Geschwister. Wir sind im engsten Kreis, weil die meisten schon wieder verheiratet sind und auch die Kinder nachkommen. Also im engsten Kreis sind wir so gut 30 Leute. Immer dann, wenn Familienfeiern sind, brauchen wir erstens viel Platz und zweitens viel zu essen und drittens macht es richtig viel Spaß. Das ist etwas mein Hintergrund. So wie ich damals in die Familie eingetreten bin, ist es vielleicht beim ein oder anderen von Ihnen dran, wieder in sein Unternehmertum, in sein Unternehmersein einzutreten. Mal schauen, was heute noch kommt. Ich weiß auch nicht, warum genau Sie gekommen sind. Wäre noch eine spannende Frage. Also vielleicht sind Sie aus einer gewissen Tradition da, weil der Unternehmertag einmal pro Jahr ist. Vielleicht sind Sie da, weil Sie Bekannte wieder treffen wollen, weil Sie netzwerken wollen. Vielleicht sind Sie da, weil Sie eine bestimmte Not haben, weil Ihnen was auf den Nägeln brennt, weil Sie sich Impulse aus den Referaten und aus dem Workshop erhoffen. Warum auch immer Sie da sind, mein Wunsch ist einer, dass jeder von Ihnen, jeder von uns heute eine Jesusbegegnung erlebt. Weil ich glaube, das ist, was wir immer wieder brauchen. Und wenn ich an Abraham denke, wenn ich an Mose denke, wenn ich an Paulus denke auf dem Weg nach Damaskus, dann waren es immer diese Jesus-Begegnungen, die Leben in der Tiefe und nachhaltig verändert haben. Und das ist mein Wunsch und das war auch mein Gebet im Vorfeld dieses Tages, dass wir alle irgendwie eine Jesusbegegnung erleben. Wie könnte das aussehen? Auf ganz verschiedene Art und Weise. Vielleicht werden Ihnen bestimmte Impulse oder Gedanken bewusst. Vielleicht spricht sie etwas ganz besonders an. Vielleicht spricht der Heilige Geist direkt zu ihrem Herzen und sie spüren das. Wie auch immer, ich ermutige sie einfach, offen zu sein in diesem Sinn und sich ansprechen zu lassen. Und auch wenn ein Gedanke kommt, der im ersten Moment vielleicht Ihnen ein bisschen quer erscheint, diesen Gedanken mal zuzulassen. Und ihn etwas zu bewegen und ihrem Herzen Raum zu geben und dann schauen wir, was passiert. Das Konzerthaus wurde gerade von Frau König angesprochen und sie hat mir damit etwas ein bisschen den Einstieg vorweggenommen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht und wenn nicht das Thema schon gefallen wäre, dann wäre meine Frage gewesen, was glauben Sie, was das ist und wo das ist? Und dann sagen die Leute, ja, das könnte ein Konzertsaal sein. Genau, was ist es und wo ist das? Ja, das könnte in Berlin sein, das könnte in Brüssel sein, das könnte in London sein, das könnte in Zürich sein. Stimmt, ist es aber alles nicht, weil das ist in einem kleinen Dorf im Bayerischen Wald, Bleibach, wo ich herkomme. Und was mich an diesem Konzerthaus so begeistert ist, es steht ein bisschen symptomatisch für Sie und für uns alle und für den Tag heute. Vor 5, 6 Jahren war Bleibach ein typisches kleines Dorf irgendwo in der Provinz. Wir sind ja im Bayerischen Wald, ungefähr 70 Kilometer östlich von Regensburg an der Grenze zu Tschechien. Das war Eiserner Vorhang und wirklich abgelegen und in dem Sinn ausgestorben. Und in unserem Dorf passierte das Gleiche, was in 100.000 anderen Dörfern passiert, dass die jungen Leute tendenziell eher wegziehen, dass das Dorf ausstirbt, dass es Leerstand gibt in der Ortsmitte. Und dann kam vor einigen Jahren ein Mann, ein Künstler, der aus der Region stammt, mit einer verrückten Idee. Mitten in der Prärie, dort wo keiner es erwartet, ein Konzerthaus zu setzen und Kultur zu etablieren. Die Welt, darüber wurde in vielen Medien berichtet, die Welt titelte mal mit der Überschrift Hochkultur im Hinterland. Gefällt mir irgendwie, ne? Also ich bin ein Hinterländler, aber wir haben jetzt Hochkultur bei uns und das findet in diesem Konzerthaus statt. Und was mich begeistert ist, dass dieser Mann mit einem unternehmerischen Spirit kam. Er hatte eine Vision und sah etwas an einem Ort, wo noch nichts war. Und aufgrund der Vision und aufgrund der Beharrlichkeit, und es gab einigen Widerstand im Dorf, es gab Leute, die erbittert dagegen waren. Das Freibad musste ein paar Jahre vorher aus Kostengründen geschlossen werden, das stand noch brach rum. Und viele sagten zum Beispiel, warum stecken wir unsere Kohle, die wir sowieso nicht haben, nicht ins Freibad oder in sonstige Dinge und bauen so ein Ding dahin. Also es gab massiven Widerstand, aber der Visionär blieb seiner Vision treu. Und letztendlich wurde das umgesetzt und wurde zu einem großen Erfolg und man könnte ein bisschen fromm sagen, Segen für unseren Ort. Und das ist, was Unternehmer tun. Das ist noch ein Bild von außen, eine Grafik, so sieht das aus. Das ist also mitten im Ortszentrum, links das ist das Bürgerhaus, also das Rathaus. Das war ein ganz altes Weidlerhaus, wurde dann im Rahmen der ganzen Dorfkernsanierung mit erneuert. Und dieser Quader, der da etwas in den Boden reingeht, das ist von außen dieses Konzerthaus. Und diese Quaderform hat auch wieder eine Geschichte, weil Bleibach ein Steinhauerdorf ist. Der Bayerische Wald hat ja viel Granit und mein Urgroßvater selber war Steinmetz und es gibt noch einen kleinen Steinbruch in Familienbesitz, der längst nicht mehr aktiv ist. Und dieser Quader steht für einen Granitblock, sinnbildlich also für die Geschichte des Dorfes, der da in den Boden hineingeht. Und der größte Teil dieses Konzerthauses findet also unterirdisch statt. Es hat Platz für ungefähr 200 Besucher, ist architektonisch ein Meisterwerk. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Leute aus einem großen Umkreis kommen, um sich da Konzerte anzuhören, die in der Regel alle ausverkauft sind. So, und das ist, was Unternehmer tun. Sie kommen in etwas hinein, wo nichts ist, haben eine Vision, das heißt ein Bild, wie könnte etwas aussehen in der Zukunft, wenn wir uns dran machen, zu verändern. Und dann realisieren sie dieses Bild durch viele Widerstände hindurch, wenn es sein muss. Und das macht jeder von Ihnen, bin ich sicher, auf seine Art und Weise auch. Ob das dann in so einem Konzerthaus mündet oder ob das in einem Produkt mündet oder in einem Tisch oder in einem Schrank. Unternehmer sind kreativ und damit sind wir schon mitten im Schöpfungsauftrag, in den Gott uns eigentlich hineingestellt hat. Also ich glaube, Christ und Unternehmer ist eigentlich die beste Kombination, die es gibt. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen von Clayton M. Christensen, das ist ein Harvard-Professor, sehr bekannter Management-Vordenker. Und er schreibt, Management ist der nobelste Beruf, wenn man ihn richtig ausübt. Keine andere Betätigung bietet uns so viele Chancen, unseren Mitmenschen zu Lernprozessen und innerem Wachstum zu verhelfen. Dafür zu sorgen, dass sie Verantwortung übernehmen, etwas leisten, das anerkannt wird und zum Erfolg eines Teams beitragen. Und man kann diesen Begriff Management mit Unternehmertum ersetzen oder mit Betriebsinhaber. Ich glaube, das, was Sie tun, was wir tun, ist eigentlich das Nobelste, was man tun kann. Nämlich kreativ wirksam sein und dabei mit vielen verschiedenen Menschen zu tun zu haben, Mitarbeiter, Kunden, Banken, Lieferanten und in diesem Umfeld einen positiven Unterschied machen. Und deswegen glaube ich, dass Unternehmer auch einen ganz zentralen Platz auf dem Herzen Gottes haben. Und ich gehe dem noch etwas nach, weil das ist das Thema jetzt. Ich habe vor, dass ich diesen ersten Teil mal in drei Schritten mit Ihnen durchdenke. Der erste Gedanke ist, als Unternehmer sind wir im Zentrum dessen, wozu Gott uns geschaffen hat. Und ich merke immer wieder, das nimmt etwas Gott sei Dank ab, aber ich merke immer wieder diesen Dualismus, der mir in der geistlichen frommen Szene oft entgegenkommt. Dass viele Christen zweiseitig denken. Einmal das gute Leben in der Gemeinde und dann das schwierige und eher schlechte und böse Leben draußen in der Wirtschaft und in unseren Betrieben und auf dem Marktplatz. Und das ist eine Teilung, die nicht zulässig ist, sondern wir bewegen uns in unserem Schöpfungsauftrag als Unternehmer. Und wenn man an viele, das liebe ich zu tun, wenn man an viele Persönlichkeiten in der Bibel denkt, also Josef zum Beispiel oder Daniel oder Lukas, der Arzt, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, oder Paulus, dann waren das keine gelernten Theologen, sondern dann waren das Leute, die in ihren Berufen, im säkularen Umfeld ihren Stand einnahmen. Manager, Politiker, Ärzte, Zeltmacher, alles Mögliche. Interessant ist im Psalm 104, da heißt es, alle Lebewesen hoffen auf dich, also auf Gott, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Und jetzt wäre die Frage, wie speist Gott denn die Lebewesen auf der Erde? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht? Gott speist die Lebewesen auf der Erde durch die Arbeit, die auf der Erde gemacht wird. Also wie wirkt Gott? Er wirkt durch Handwerker, durch Arbeiter, durch Manager, durch Politiker, durch Beamte, durch Leute, die die Ressourcen, die Gott seiner Schöpfung zur Verfügung gestellt hat, nutzbar machen. Und so wird die Erde ernährt. Das heißt, in dem, was Sie beruflich tun, egal was es ist, bewegen Sie sich mitten im Zentrum dessen, warum wir geschaffen sind. Und Ihr Beruf und Ihr Betrieb und Ihr Unternehmen ist zuerst Gottesdienst und sonst nichts. Und genauso geistlich, wie am Sonntag in der Gemeinde auf der Kanzel zu stehen und zu predigen oder irgendwas anderes zu machen. Und das ist eigentlich banal, aber gleichzeitig trotzdem wichtig, dass uns das mal ins Herz fährt. Die ganze Message der Bibel, vom Anfang bis zum Ende, ist eine Botschaft von Wachstum, von Multiplikation, von Ausbreitung, von Expansion, von unternehmerisch tätig sein. Ne? Also die Geschichte der Bibel beginnt mit zwei Leuten in einem Garten und sie endet mit einer riesigen Stadt und Milliarden von Menschen. Die Gemeinde zur Zeit der Apostelgeschichte beginnt mit ein paar Leuten, die sich in einem Zimmer verstecken aus Angst vor der säkularen Welt draußen und sie breitet sich aus und durchdringt die ganze damalige bekannte Welt. Und ich liebe es so, gerade das erste Buch Mose in diese Prinzipien der Schöpfung einzutauchen, weil so viele strategische Elemente da drin stecken. Und ich finde das interessant und habe einfach nur mal einen Vers, den Sie alle kennen, mitgebracht. Als Gott Adam und Eva schuf und sie positionierte in diesem Stück Land, in das er sie hineinsetzte. 1. Mose 1, 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist noch ein Punkt, den man heute, man möchte es kaum glauben, stark betonen muss, ne? Dass Gott als Mann und Frau geschaffen hat. Also Dinge, die uns lange klar waren, sind uns heute nicht mehr klar, weil wir in einer Zeit großer Verwirrung und des Nebels leben. Aber wir sind Leute, die Klarheit in diesen Nebel hineinbringen können und sollen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist der Schöpfungsauftrag. Und wissen Sie, was sich an diesem Schöpfungsauftrag seit dieser Zeit verändert hat? Genau, gar nichts. Gar nichts hat sich daran verändert. Das heißt, in diesem Auftrag stehen wir heute auch. Und ich glaube, dass Gott Freude daran hat, wenn wir als seine Kinder aus den Ressourcen, die er uns zur Verfügung stellt, etwas machen. Wenn wir wirtschaftlich damit umgehen. Wenn wir zu Wachstum und Multiplikation und Ausdehnung beitragen. Also fühlen Sie sich deswegen nicht schlecht, sondern fühlen Sie sich motiviert und inspiriert, genau das zu tun, dort wo Sie stehen. Das erste Buch Mose führt ja von der Erschaffung des Universums, also Gott schafft einen Kontext, in den er uns hineinpositioniert, über die Organisation des Planeten. Wenn man das mal genau liest, das breitet sich dann aus. Die Welt, die Erde wird organisiert, Strukturen werden gelegt für politische Verantwortung. Nimrod, der erste Herrscher auf der Erde, Babel, der Turm, der gebaut wird, die Stadt, die gegründet wird, führt also über eine Organisation des Planeten hin in eine Wüste ohne Nahrung. Denken Sie an die Hungersnot in Ägypten, in die das Volk Israel hineinkommt. Also Chaos, Durcheinander, Nahrungslosigkeit, der Hungertod droht. Und wie kommt Rettung in dieses Szenario hinein? Genau dadurch, was wir gerade bezogen auf Psalm 104 sagten, dass nämlich ein Mann aufstand, ein Mann Gottes mit einem Herzen, das auf Gott ausgerichtet war, Josef, und in Ägypten in eine hohe Position kam, in einem völlig säkularen und in dem Sinn christusfeindlichen Umfeld und dort einen exzellenten Job machte und nicht nur das ganze Volk Ägypten, sondern viele Nationen drumherum, einschließlich Israels, am Leben erhielt. Ich glaube, Gott ist in seinem Herzen ein Unternehmergott. Und wir sind in unserem Unternehmen und in unserem Unternehmersein Gott sehr ähnlich. Und das finde ich total gut. Der vollkommene Zustand, so vor dem Sündenfall, wird ja im Schöpfungsbericht der Bibel etwas beschrieben, im Garten Eden. Und was war Teil dieses Garten Edens? Das finde ich interessant. Teil dieses vollkommenen Zustandes vor dem Sündenfall war Arbeit. Also Arbeit ist nicht etwas, das dann erst nach dem Sündenfall kam, um uns das Leben schwer zu machen. Die besondere Mühe und Last, die kam durch den Sündenfall und danach hinein. Aber Arbeit war schon immer Teil von Gottes Werk. Und Gott selbst hat, könnte man so sagen, ein bisschen hemdsärmelig ausgedrückt, sich die Hände schmutzig gemacht, als er den ganzen Rahmen schuf. Die Berge formte, das Meer, die Sterne, die Sonne, den Himmel, um den Kontext eben zu kreieren, in den er uns setzt. Und jetzt kommt eine interessante Parallele. So wie Adam und Eva damals in einen Garten gesetzt wurden oder in ein Stück Land mit diesem Schöpfungsauftrag, so sind wir, jeder von uns, heute in ein Stück Land hineingesetzt mit im Grunde dem gleichen Schöpfungsauftrag. Adam und Eva waren damals im Garten Eden und die Frage wäre jetzt, was ist denn heute unser Garten oder unser Land, in das wir hineingesetzt sind? Und ich habe exemplarisch einfach mal ein paar Kernbereiche hier aufskizziert, die für unser Land, für unseren Garten Eden stehen. Ich glaube, dass jeder von uns zunächst mal gesetzt ist für seine eigene Persönlichkeit. Also unsere Persönlichkeit ist Teil unseres Gartens, unseres Landes, in das wir hineinpositioniert sind. Ich komme noch drauf, gerade im zweiten Teil heute Morgen wird es stark auch um Selbstführung gehen. Dann das Thema Ehe und Familie ist ein wichtiger Bereich, Kernbereich, in den wir hineingesetzt sind und über den wir Verantwortung haben. Die dritte Ebene ist unser berufliches Wirken, in unserem Fall als Unternehmer oder wo immer ich beruflich gesetzt bin. Und der vierte Bereich, das Weitere, das ist all das, wo ich sonst Verantwortung habe, also vielleicht im Ehrenamt oder in der Gemeinde oder in sonstigen Dingen, überall dort, wo ich positioniert bin, wo ich Verantwortung habe, wo mir vielleicht auch formell Autorität übertragen wurde, das gehört zu meinem Land. Und jetzt denken Sie an Adam und Eva, so wie die beiden gesetzt waren, mit diesem Auftrag, sich um ihr Land zu kümmern, aus den Ressourcen etwas zu machen, das Land auch zu schützen, für Wachstum zu sorgen, den Garten zu bewässern, Unkraut wegzuschneiden und die guten Triebe zu kultivieren und zu fördern, so sind wir für unser Land gesetzt, genau das Gleiche zu tun. Und ich glaube, das ist so meine persönliche Überzeugung, ich glaube, wenn ich einmal vor Gott stehe und Rechenschaft gebe für mein Leben, dann wird es ziemlich zentral um die Frage gehen, wie bin ich mit meinem Land umgegangen? Nicht, wie sind andere mit ihrem Land umgegangen, sondern wie bin ich mit meinem Land umgegangen? Und deswegen sage ich immer, unser Gottesdienst besteht darin, dass wir unser Land kultivieren. Unser Gottesdienst besteht nicht zuerst in frommen geistlichen Übungen, nicht zuerst darin, dass wir fromm sprechen, nicht zuerst in sonstigen Dingen, sondern Stand einnehmen, Führung übernehmen in unserem Land. Da ging mal ein frommer Pfarrer an einem ostfriesischen Bauernhof vorbei, der in voller Blüte und Pracht dastand. Und der Bauer werkelte gerade im Garten. Und der Pfarrer sah das und rief über den Gartenzaun: Bauer, ist das nicht toll, was Gott aus deinem Bauernhof gemacht hat? Und der Bauer richtete sich auf und erwiderte ziemlich trocken: Ja, Herr Pfarrer, sagt er, Sie haben recht. Vor allem hätten Sie sehen sollen, wie der Hof aussah, als Gott ihn noch alleine bewirtschaftet hat. Und ich glaube, da ist was dran, weil Gott uns in eine Partnerschaft beruft. Es ist nie so, dass nur Gott die Dinge tun kann und tun soll. Und es ist auch nie so, dass nur wir die Dinge tun sollen. Beides führt in eine Schieflage und wird nicht funktionieren. Sondern Gott ruft uns in eine Partnerschaft. Das ist von Anbeginn der Schöpfung so. Und wir müssen ihm die Dinge überlassen, die wir nicht tun können, aber wir müssen uns um das kümmern, was er uns delegiert hat und was er nicht tun wird. Das Problem ist nur, dass wir manches Mal die beiden verwechseln, ne? Und dann übernehmen wir Gottes Rolle, zum Beispiel indem wir den Ehepartner verändern wollen und unterlassen aber das, was Gott gesagt hat, dass wir tun sollen, nämlich unser Land kultivieren. Und es wird noch ganz praktisch, was das bedeutet. Also das als Verständnis, unser Land ist gesetzt, wir sind wie damals Adam und Eva positioniert und wir betreiben Gottesdienst, indem wir unseren Garten zum Blühen bringen. Dann freut sich Gott, dann freuen wir uns und dann freuen sich alle Leute, die am Garten vorbeikommen, wie der Pfarrer in Ostfriesland und das mit Genuss anschauen. Und dann könnte es sein, dass Leute kommen, deren Garten noch in einem ziemlich wüsten Zustand ist und sagt, hey, der hat so einen schönen Garten, die Frau hat so einen tollen Garten, vielleicht kann ich da lernen, wie ich meinen Garten auch kultiviere. Und schon breitet sich ein kleiner positiver Virus aus. Ne? Und mit jedem Stück Garten, das zum Blühen kommt, wird was verändert? Das Land ein Stück weit, das Land. Also ich liebe es, groß zu denken, ich liebe Strategien, ich liebe das Land. Und gleichzeitig bricht sich alles immer wieder runter auf die persönliche und individuelle Ebene. Weil wir können nicht erwarten, dass unser Umfeld oder das Land sich besonders positiv verändern, wenn wir nicht selbst bereit sind, Veränderungsschritte zu tun. Interessant noch, das wäre mal eine Frage an Sie, also als Gott da mit seiner Schöpfung unterwegs war und am Hantieren war und sich die Hände schmutzig machte und schuf, den Kontext schuf, dann heißt es nach jedem Schöpfungsschritt, im ersten Kapitel der Bibel, Gott sah, was er gemacht hat und siehe, es war, was war's? Es war gut. Ne? Am Schluss war es dann sehr gut, als er wen gemacht hat? als er uns schuf, da war es sehr gut. Vorher war es gut, auch schon gut, nachher kam die Krönung. Also Gott sah, es war gut. Das heißt, Gott hatte eine Erfüllung, offensichtlich eine Zufriedenheit in dem, was er tat. Und ich frage Sie mal, erleben Sie eine Erfüllung, eine Zufriedenheit in dem, was Sie tun? Und damit sage ich nicht, dass uns nicht jeden Tag nach Jubel zumute ist und dass es Schwierigkeiten gibt, die uns manchmal wirklich an die Grenzen bringen. Aber eine Grunderfüllung, eine Grundzufriedenheit, ein Grundbewusstsein, ich bin am richtigen Platz als Unternehmer, das ist wichtig, so wie Gott das hatte und hat. Und wenn das der Fall ist, ist das super. Wenn das nicht der Fall ist, dann bewegen Sie diesen Punkt mal mit Gott. Und vielleicht könnte ein Lösungsschritt sein, wie ich damals in die Familie wieder einstieg, dass Sie bewusst in Ihre von Gott Ihnen übertragene Rolle als Unternehmer eintreten. Erstens, zweitens, die Begebenheit, als Jesus getauft wurde, das war ja der Moment, unmittelbar der Entry Point, der Einstiegspunkt in seinen öffentlichen Dienst. Also Jesus war ungefähr 30 Jahre eigentlich nicht sichtbar auf der Bildfläche. Er wuchs heran. Was lernte er? Was war er von Beruf? Ein Handwerker, ne? Ist noch interessant. Also Jesus kam nicht als General und nicht als Philosoph, sondern er kam als Handwerker. Und dann im Alter von ungefähr 30 Jahren ist dieser Zeitpunkt erreicht. Es braucht eben auch alles seine Zeit, damit er in sein öffentliches Wirken einsteigt. Und jeder von uns ist in einem öffentlichen Wirken. So, und jetzt geschieht was ganz Entscheidendes, bevor Jesus auf die Menschheit, ich sag's mal salopp, bitte entschuldigen Sie, losgelassen wird, muss etwas Entscheidendes passieren. Er wird getauft, der Himmel öffnet sich und Gott selbst spricht etwas über seinen Sohn aus. Was sagt er? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich glaube, vor Wirken und vor Wirksamkeit entwickeln, braucht es eine Bestätigung unserer Identität. Und das wäre jetzt auf die Frage, ja, bin ich schon oder werde ich noch, schließt das an. Wir brauchen ein Bewusstsein dessen, wer wir sind, um werden zu können, wer wir sein sollen. Klingt das ein bisschen abstrakt? Wir brauchen ein Bewusstsein, wer wir sind, damit wir werden können, wer wir sein sollen. Also Gott, der Schöpfer im Himmel, hat mit jedem von uns, mit Ihnen und mit mir, gute Pläne und Absichten. Und ich glaube, er hat mit jedem von uns noch etwas vor, ein Zielbild, in das er uns hineinentwickeln will. Paulus schreibt davon, dass es darum geht, immer mehr ins Bild Christi verwandelt zu werden. Damit wir wirksam sein können, braucht es eine Bestätigung in uns dessen, was wir oder wer wir sind. Und C.S. Lewis bezeichnet das vom Geschöpf Gottes zum Kind Gottes werden. Das ist der große Quantensprung der Geschichte. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, aber nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes in dem Sinn, dass es die Gottesbeziehung braucht und das bewusste Ja sagen zu Jesus und zu seinem Erlöserwerk, dass wir Kinder Gottes werden. Und das muss in uns verankert sein und in uns immer wieder bestätigt werden, so wie das bei Jesus damals auch war. Und mit dieser Bestätigung im Rücken und im Herzen, mit diesem Bewusstsein, der Vater ist für mich, konnte er sein Wirken antreten. Und das brauchen wir alle. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich brauche das immer wieder. Dieses Bewusstsein, der Vater ist für mich. In dem, was ich tue, auch beruflich tue, bewege ich mich in meiner Berufung. Auch wenn nicht alles gelingt. Auch wenn ich im Endeffekt ziemlich schwach und abhängig bin. Aber ich bin in der Berufung und in dem, wozu Gott mich geschaffen hat. Gedanke Nummer 2, und das schließt eigentlich direkt an dieses Tauferlebnis. Gedanke Nummer 2, alles, was Sie ohne den Heiligen Geist tun, funktioniert nicht und hat keinen Bestand. Und ich hoffe, dass diese Aussage ein bisschen provokant klingt in Ihren Ohren. Ich behaupte, alles, was Sie ohne den Heiligen Geist tun, und zwar nicht als Sonntagschrist in der Gemeinde, sondern als Unternehmer von Montag bis Samstag, funktioniert nicht und hat keinen Bestand. Und jetzt könnte der ein oder andere sagen, ja Moment, ich tue dieses und jenes und habe auf den Heiligen Geist bisher nicht besonders aufgepasst und es funktioniert doch. Da denke ich an dieses Beispiel. Paulus, glaube ich, bringt das an einer Stelle, wo er davon spricht, dass Leute ihre Werke vor Gott präsentieren und manche Werke sind aus Holz und Heu und Stroh und andere sind aus Gold und Edelsteinen. Und dann gibt es einen Test, einen Feuertest. Und manches dieser Werke besteht und anderes verbrennt. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel, wenn wir nachhaltig wirksam sein wollen als Unternehmer in unserem säkularen Umfeld, brauchen wir unbedingt die Kraft und die Dimension des Heiligen Geistes. Und ich sage Ihnen eins, wenn der Heilige Geist für mich nicht verfügbar, nicht greifbar, nicht zugänglich werde, ich würde auf der Stelle meine Sachen packen und aufhören zu tun, was ich tue. Weil ich bin an den Punkt gekommen in meiner Geschichte, dass ich gesagt habe zu Gott und zum Heiligen Geist, ich will nicht mehr und ich kann nichts mehr ohne dich tun. Und wissen Sie was? Ich muss auch nichts mehr ohne ihn tun. Und ich rede das nicht aus einer Komfortzone heraus, in der ich eingebettet bin in ein gutes Einkommen oder in eine gute finanzielle Versorgung und wo Sie vielleicht denken, der Typ da vorne, der kann das gut sagen. Meine Frau und ich, wir sind seit 12 Jahren selbstständig. Vorher war ich 10 Jahre im Marketing und Vertrieb und Evi hat auch gearbeitet und dann waren wir eine Zeit in Afrika. Das war eine wichtige Weichenstellung in unserem Leben. Und wir hatten in dieser Zeit in Afrika den Eindruck, Gott ruft uns in diese Berufung hinein, Führungskräfte und Unternehmer zu erreichen und sie zu stärken und zu ermutigen. Und eine der ersten Fragen, die sich stellt, wenn man mit solchen visionären Ideen hantiert, ist, wer soll das bezahlen? Wer soll es bezahlen? Ja? Ich will Musiker werden, ja. Und wovon willst du leben? Lern lieber was Gescheites. Und die Frage stellte sich bei uns auch, wer soll das bezahlen? Und dann waren wir damals verrückt genug, ein bisschen Verrücktheit braucht's, ne? Dann waren wir damals verrückt genug, dass wir sagten, okay, Gott, wenn du uns rufst, dann vertrauen wir dir, dass du dich um unsere Versorgung kümmerst. Und wir entscheiden jetzt, uns nicht um Geld zu kümmern, obwohl wir das brauchen. Obwohl wir keinen Sack Spielgeld haben, den man mal ein paar Jahre verplempern kann. Obwohl wir mittlerweile 3 Kinder haben, eine 5-köpfige Familie sind und da braucht's monatlich ein bisschen Kohle, dass der Laden funktioniert. Wir vertrauen dir und gehen dir nach und folgen diesem Ruf. Und wenn, dann muss es funktionieren, weil du es funktionieren lässt und nicht mehr, weil wir es aus eigener Kraft hervorbringen können. Und so leben wir seit 12 Jahren und ich stelle fest, man lebt, das wissen Sie vielleicht auch, man lebt länger als man denkt. Ne? Vorher glaubt man, das geht nicht lange, aber man lebt länger als man denkt. Irgendwie ist es wie bei Petrus, der da aus dem Boot aussteigen musste, da denkst du vorher auch, das kann nicht funktionieren, aber plötzlich, hey, das Wasser trägt doch. Und wenn dann der Blick fixiert bleibt, dann kann man länger auf dem Wasser gehen, als man anfangs glaubt. Also, Sie sind mir da in all dem voraus, weil Sie als Unternehmer genau das Gleiche tun, nämlich auf wahrscheinlich eigenes finanzielles Risiko hin, sich zu investieren. Und auch das ist wieder etwas, das sehr viel mit göttlichem Charakter zu tun hat. Also Unternehmer sind in dem Sinn eigentlich schon ein bisschen verrückt. Da denke ich an George Bernard Shaw, der mal sagte, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Schaut euch mal an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 28, dieser Moment, bevor Jesus in den Himmel auffährt, nach seiner Auferstehung. Er versammelt seine engsten Mitarbeiter, seinen Inner Circle um sich, seine Jünger und Apostel. Und er sendet sie in ein globales Projekt, dessen Frucht wir sind, und an dessen weiterer Ausrollung wir beteiligt sind, nämlich geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und Nationen. Er sendet sie in ein globales Projekt. Und was ist das Nächste, was Jesus ihnen aufträgt? tut nichts und wartet. Auf wen oder was? Auf den Heiligen Geist. Und ich liebe es, Petrus zum Beispiel nicht zu studieren, was das für ein Typ war, bevor er den Heiligen Geist bekam. Und was für ein Typ es war, nachdem er ihn hatte. Die Jünger überhaupt, wenn man an die 12 Typen denkt, das war eigentlich ein kläglicher Haufen. Ne? Was Jesus sich da zusammengesammelt hat, würden wir uns heute nicht aussuchen. Bin ich überzeugt von. Aber dann gibt es einen Schlüsselmoment der Geschichte, der den ganzen Verlauf, den die Welt nimmt, entscheidend auf den Kopf stellt, nämlich das Pfingsterlebnis. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Das sagt Jesus. Also das ist der Schlüssel. Und ich weiß, dass wir in einem, mir geht's mindestens so, eigentlich ständigen Spannungsfeld sind zwischen aus eigener Kraft selber tun und irgendwie die Abhängigkeit von Gott suchen. Und ich möchte uns aus diesem Spannungsfeld erlösen, mindestens theoretisch, indem ich sage und wir mal festhalten, das steht wieder nicht gegeneinander, sondern das gehört unbedingt zusammen. Und der Heilige Geist liebt es. Er liebt es und er wartet darauf, in alles hineinzukommen, was wir tun, in unser Unternehmen, in unseren Betrieb, in die schwierigen Bankgespräche, in den Lieferanten, der schlechte Qualität liefert und in den Kunden, der sich fürchterlich aufregt. In all das liebt es, der Heilige Geist hineinzukommen. Und unsere Ressourcen zu erweitern, uns Weisheit zu geben, Kraft zu geben, Liebe zu geben, Ressourcen zu geben, aus denen wir dann etwas machen dürfen. Damit der Garten blüht. Unser Garten, der Garten unserer Kunden, der Garten der Leute um uns herum. Damit das Land zum Blühen kommt, weil, wissen Sie, wessen Welt es ist, in der wir leben? Es ist Gottes Welt, ne? Temporär in andere Besitzhand, aber Eigentümer ist immer noch Gott. Und er liebt es, aus seiner Schöpfung was zu machen. Und er setzt uns dazu ein, so wie bei Adam und Eva damals, dass das geschieht. Wenn ich die Apostelgeschichte lese, ich liebe dieses Buch, weil es so strategisch ist, dann kommt in den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte der Heilige Geist mehr als 50 Mal vor. Alle strategisch wichtigen Entscheidungen trifft er. Die wichtigen Türen öffnet er. Wenn Sie daran denken, wie das Evangelium nach Afrika kam, dann war es der Heilige Geist, indem er Philippus an eine Straße führt, an der der Kämmerer von Äthiopien vorbeikommt, der genau in dem Moment in der Bibel liest und etwas nicht versteht. Der Heilige Geist öffnet eine Tür, Philippus steigt auf, erklärt ihm das. Der Mann lässt sich taufen, fährt weiter in sein Heimatland und bringt das Evangelium nach Afrika. Wie kam das Evangelium nach Europa? Zu uns. Durch den Heiligen Geist. Paulus wollte gar nicht nach Europa, der wollte ganz woanders hin. Und dann hat er einen Traum in der Nacht von diesem Mann aus Mazedonien, der ihn aufwartet und sagt, Paulus, komm zu uns herüber. Der Heilige Geist öffnet eine Tür, Paulus geht und bringt das Evangelium nach Europa. Wie kam das Evangelium zu den Heiden? Auch wieder zu uns, weil da war es ja anfangs nicht. Zunächst richtete es sich an die Juden durch den Heiligen Geist, indem Petrus auf diesem Hausdach in der Mittagszeit in Jaffa war und er diese Vision hat von diesem Tuch mit den verschiedenen Tieren, das vom Himmel runterkommt und Gott zu ihm sagt, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Und Petrus wehrt sich im ersten Moment und sagt, ich werde niemals gegen diese Gesetze verstoßen, die du ja mir gegeben hast, in seinem religiösen Eifer. Und Gott erklärt ihm dann das und sagt, hey Petrus, das, was ich rein gemacht habe, erklär du mal nicht für unrein. Und dann klingelt schon an der Haustür und die Abgesandten des heidnischen Militärs sind da und Petrus geht und das Evangelium kommt zu den Heiden. Also alle Schlüsselstellen sind mit und durch den Heiligen Geist. Und deswegen glaube ich, dass wir den Heiligen Geist unbedingt brauchen als Unternehmer, um nochmal in eine neue Dimension von Wirksamkeit hineinzukommen. Es gab eine Geschichte, einen Moment in der Entwicklung unserer Stiftung, also Live Leaders Integrity Foundation. Vor ungefähr 10 Jahren haben wir begonnen, Seminare zu setzen und teure Sprecher einzuladen und schöne Hotels zu buchen, weil wir wollten ja die Führungskräfte erreichen. Wir wollten ja diesem Ruf folgen, den wir geglaubt haben, von Gott zu hören. Und wir haben es viel aus menschlicher Kraft herausgemacht. Und wissen Sie, was passierte? Wiederum nichts. Ne? Wir mussten die Seminareinladungen wegschmeißen, einstampfen. Wir mussten die Hotels wieder absagen. Es hat sich eigentlich niemand angemeldet. Und das ging nicht ein paar Wochen so, das ging ziemlich viele Monate und ein paar wenige Jahre so. Und dann dämmerte uns etwas als Leitungsteam der Stiftung. Und wir kamen zu der Erkenntnis und sagten, hey, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Irgendwie ist da ein Fehler im System. Wir können nicht versuchen, das, was Gott uns aufträgt, ausschließlich mit menschlicher Methodik umzusetzen. Obwohl ich ein großer Fan von Tools und Methoden bin. Aber es braucht eben immer beides. Und dann haben wir damals eine Entscheidung getroffen, ganz formell, als Leitungsteam der Stiftung. Und wir haben gesagt, wir entscheiden uns, wir machen den Heiligen Geist zum Chefstrategen. Und wir entscheiden uns, nicht mehr selber zu akquirieren, sondern nur noch, denken Sie an George Bernhard Shaw, die Verrückten, drauf zu warten, dass Leute uns einladen. Und wenn wir Einladungen bekommen, dann überlegen wir, ob wir hingehen oder nicht, ob das dran ist. Also stellen Sie sich das mal vor. Ne? Ich komme aus dem Vertrieb und im Vertrieb gibt es den Grundsatz, wer schreibt, der bleibt. Und wenn jetzt die Vertriebler zusammenkommen würden und sagen, hey, wir treffen mal eine Entscheidung, wir akquirieren nicht mehr, wir versuchen nicht mehr neue Kunden zu gewinnen, wir warten nur noch das, was uns an Aufträgen ins Haus flattert und dann entscheiden wir uns, ob wir das annehmen oder nicht, dann wäre das ziemlich crazy und würde ich auch nicht empfehlen. Aber wir leben in einem Upside-Down-Kingdom. Die Maßstäbe Gottes sind oft ganz konträr zu dem, wie wir so geprägt sind. Und dann haben wir das damals entschieden. Heiliger Geist, du wirst unser Chefstratege. Wir versuchen nicht mehr selber Türen zu öffnen, sondern wir versuchen zuerst auf dich zu hören und dann, wo wir den Eindruck haben, dass du uns bestimmte Dinge aufträgst, das in die Praxis umzusetzen. Und dann haben wir bis zu dem Zeitpunkt hatten wir immer Business-Meetings als Stiftung, ein bisschen fromm mit Gebet und einem schönen Lied, ne, wie das die Christen machen, aber im Grunde war es wie in der Firma. Und dann gab es die To-Dos und die Agenten und die Organigramme und die Hierarchien und irgendwie war alles wie man es so macht. Und dann haben wir gesagt, wir ändern das radikal. Und wir haben entschieden, wir kommen fortan als Leitungsteam ein paar Mal pro Jahr zusammen, ohne Agenda, wie die Schweizer sagen. Also ohne To-Do-Liste, ohne Aufgabenpunkte, nur mal zusammen. Und dann versuchen wir zusammen austauschen, Beziehung pflegen und hören, was hat Gott eigentlich mit uns vor? Und wo könnten sich Türen öffnen, in die er uns hineinführen will? Und wenn wir dann den Eindruck haben, die eine oder andere Tür ist dran, dann versuchen wir so exzellent als möglich, das umzusetzen. So gut wir können. Ich bin ein absoluter Fan von Qualität. Ich finde überhaupt, dass wir als Christen die beste Qualität liefern sollten. Ich finde überhaupt, dass Christen in Betrieben die fleißigsten Mitarbeiter sein sollten. Ich finde, dass wenn der Chef fragt, wer ist noch da, um eine extra unbezahlte Überstunde zu machen heute Abend, die Christen zuerst die Hände hochreißen sollten und Ja schreien sollten. Weil das ist unser Gottesdienst. Und da machen wir einen sichtbaren Unterschied. Leider sind wir oft viel besser darin, fromm zu reden und zu wirken, als fromm tatsächlich zu handeln und zu leben. Und das ist eine Diskrepanz, aber die sind wir dabei zu überwinden. Und das haben wir damals entschieden und das hat unsere Vorgehensweise von LIFT total verändert. Plötzlich haben wir Anfragen bekommen von großen internationalen Unternehmen, reinzukommen und Führungskräfte zum Thema Integrität zu schulen. Da hätten sich vorher die Türen nie geöffnet, wenn wir es versucht hätten. Und es gibt Hunderte und Tausende von Beratern, die darauf warten, dass das passiert. Und wir haben entschieden, nichts mehr zu tun und plötzlich öffnen sich solche Türen. Wir hatten den Eindruck, ein Buch schreiben zu sollen über das Thema Integrität. Und dann haben wir das angegriffen und das war monatelange Arbeit mit Schweiß, Blut und Tränen. Das gehört dann auch dazu, das wissen Sie besser als ich. Ne? Die Dinge fallen nicht vom Himmel, das muss erarbeitet werden. Aber nicht mehr unser Antrieb und unser Tun und unsere Weisheit und unsere Kraft zu oberst, sondern abhängig vom Vater und vom Heiligen Geist in diese Partnerschaft hinein. Vielleicht kann ich nachmittags im Workshop noch auf dieses LIFT-Führungsmodell ein bisschen eingehen, was das praktisch bedeutet und wie Sie das vielleicht in Ihrem Betrieb ein bisschen mit umsetzen könnten. Ich komme, weil die Zeit ausläuft, zum dritten Punkt, den ich jetzt durchdenken möchte. Und der heißt, das ist eigentlich eine Aufforderung, eigentlich eine kleine Provokation. Machen Sie das Reich Gottes zu Ihrer Nummer 1 Priorität. Egal, was Sie tun, egal wie groß der Laden ist, den Sie haben, egal wie engagiert Sie sind, machen Sie das Reich Gottes zu Ihrer Nummer 1 Priorität. Einer meiner Schlüsselverse in der Bibel ist Matthäus 6,33, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und alles andere wird euch dazugegeben. Das haben Evi und ich wörtlich genommen, als wir damals die Entscheidung trafen, wir gehen in diese Berufung, ohne zum Beispiel zu wissen, wer das bezahlen soll. Wir sagen, Gott, wenn dein Wort die Wahrheit ist, wenn das stimmt, was hier zum Beispiel in Matthäus 6,33 steht, dann will ich es erleben und ich nehme dich beim Wort. Wir kümmern uns um dein Reich und du kümmerst dich um unsere Versorgung, alles, was wir brauchen. Und wissen Sie, was es funktioniert? Nicht in dem Sinn, dass wir vom Geld überschwemmt werden, das ist nicht der Fall. Wir müssen den Gürtel enger schnallen, als wir es früher taten, als wir beide Doppelverdiener waren und keine Kinder hatten. Aber wir sind versorgt und wir können uns relativ frei um diesen Auftrag kümmern, den wir spüren, nämlich Menschen ermutigen und inspirieren und stärken. Und so bin ich im Land unterwegs, wo sich Türen öffnen und ich gehe nur dahin, ne, wie wir das bei Liv entschieden haben, wo ich eingeladen wurde. Also auch heute bin ich eingeladen worden. Sorry, wenn es einem nicht so gut vielleicht gefällt, was ich sage. Ich bin nicht hier, weil ich kommen wollte in dem Sinn, sondern ich bin hier, weil ich eingeladen wurde. Und dann hatte ich den Eindruck, das ist gut zu kommen. Und jetzt freue ich mich richtig, dass ich da bin. Wir haben gesagt, wenn das die Wahrheit ist, dann wollen wir das in unserem Leben erfahren. Und ich glaube, das ist der Ruf Gottes an jeden Einzelnen von uns, zuerst sein Reich zu suchen. Weil darum geht's. Das ist das globale Projekt, in dem wir stehen. Reich Gottes soll sich entwickeln. Durch wen? Durch uns. Wie? In unseren Betrieben, in dem, was wir unternehmerisch tun. Wie machen wir das? Indem wir unsere Kunden und Lieferanten und Mitarbeiter anpredigen? Nein! Primär dadurch, dass wir unser Land bestellen und dass wir den Schöpfungsauftrag, den wir als Unternehmer ganz besonders haben, mit Freude und mit Begeisterung und mit einem Bewusstsein, dass Gott für uns ist und dass er Freude dran hat, auch an den Niederungen unseres Tagesgeschäftes, dass wir mit diesem Bewusstsein unseren Stand einnehmen. Und das ist unser Gottesdienst. Der findet nicht zuerst am Sonntagvormittag statt für 2 Stunden, sondern der findet Montag bis Samstag statt. Und ich glaube, die Leute in unserem Umfeld, die säkularen Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, die sehnen sich bewusst oder unbewusst danach, dass diese Brückenköpfe des Himmels, die wir sind, jeder einzelne von uns, dass die noch ein bisschen stärker zu leuchten beginnen. Kennen Sie die Pareto-Regel? Sagt Ihnen der Begriff was? Pareto war ein italienischer Ökonom. Es gibt die Pareto-Regel 80-20. Das bedeutet so viel wie mit 80% eines Einsatzes machen Sie 20% der Wirkung und umgekehrt. Also denken Sie an Ihre Kunden. Ganz oft ist es so, mit 80% der Kunden macht man 20% des Umsatzes und dann gibt es einen kleineren Teil von wichtigen Kunden, die für den größten Teil des Umsatzes sorgen. Oder denken Sie an die Gemeinde. Ne? 80% der Gemeindemitglieder arbeitet nur 20% des Arbeitsaufkommens, aber dann gibt es eine kleine Gruppe, der Pastor und ein paar Vertraute, die machen die meiste Arbeit. Und brennen oft genug dabei aus. Oder die Damen, denken Sie an Ihren Kleiderschrank. Wenn Sie den mal aufmachen, dann hängen da ganz viele Klamotten drin. 80% der Klamotten im Schrank ziehen Sie praktisch nie an. 20% der Klamotten im Schrank hat man eigentlich ständig an. Das ist die Pareto-Regel. Und jetzt frage ich Sie mal, wenn Sie an Ihre Mitarbeiter denken, was ist Ihnen lieber? Ein Mitarbeiter, der zwar zu 100% begabt ist, aber nur 80% engagiert? Oder ein Mitarbeiter, der vielleicht nicht ganz so stark begabt ist, aber von 100% engagiert, mit 100% engagiert und mit Leib und Seele bei der Sache ist. Und der sagt, Chef, ich habe vielleicht den einen oder anderen Mangel und Defizit, aber ich gebe mein Bestes. Wen würden Sie wählen? Ich würde den zweiten wählen, der mit ganzem Herzen bei der Sache ist, der sich ganz hingibt. Und das Gleiche gilt für uns in Bezug auf Gott. Ne? Vielleicht sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, hey, wir können nicht das bringen, was wir von uns selber uns erhoffen und erwarten. Und vielleicht haben wir noch das Bild in uns, dass Gott enttäuscht ist von uns, weil wir nicht so fromm sind, wie wir es gerne sein würden. Oder weil wir ja so viel Zeit mit unserem Betrieb und in unseren Unternehmen verbringen müssen, was vermeintlich schlecht, aber tatsächlich genau richtig ist, wie auch immer. Ich ermutige uns, die Entscheidung zu treffen, ich habe nur 80%, aber ich gebe alles. Und das könnten Sie heute machen, ja, jeder so für sich. Vater, vielleicht bin ich bisher auf 80% gelaufen, aber ich entscheide mich ganz neu. Ich trete in mein Unternehmersein hinein. Ich nehme diesen Schöpfungsauftrag, der von dir kommt, ganz neu an. Ich entscheide mich, begeistert zu sein, weil Begeisterung schon auch etwas mit einer Entscheidung zu tun hat. Ich bin gerne Unternehmer. Ich gebe alles. Nicht mehr, dass wir dabei ausbrennen, sondern, Stichwort Heiliger Geist, wir schließen uns an deine Energiequelle an. Und ich fange nochmal ganz neu an. Ich begreife den Betrieb, den du mir gegeben hast, in dem ich heute stehe. Vielleicht ist es für den einen oder anderen gar kein Geschenk, sondern eine Last. Vielleicht hat sich der ein oder andere das nicht freiwillig ausgesucht, sondern er musste den Betrieb übernehmen, weil die Eltern ihn schon hatten, wie auch immer. Ich entscheide mich, die Ressourcen, die du mir gegeben hast, und da gehört der Betrieb, das Unternehmen zweifellos dazu, ganz neu bewusst in die Hand zu nehmen und etwas draus zu machen, damit der Garten zum Blühen kommt, damit du Freude hast, ich Freude habe, viele Menschen um mich herum Freude dran haben, damit wir zusammen in einer Partnerschaft diesen Schöpfungsauftrag mit Leben füllen, den wir vom Vater her haben. Das wäre meine Ermutigung soweit. Im zweiten Teil, nachher, gehen wir in praktische Schritte hinein, wie das aussieht, Stichwort Selbstführung, unser Land fruchtbar zu machen. Soweit, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.